Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge haben wir einen ganz besonderen Gast, er ist nämlich auch Podcaster und zwar gleich doppelt. Er hat zwei Podcasts, einmal der Finanzrocker und einmal der Finanzvisier rockt. Beide Podcasts sind schon deutlich länger am Start als wir, das heißt, ihr könnt dort gerne mal reinhören. Und ja, jetzt gibt es einen kurzen Vorgeschmack von Daniel, dem Finanzrocker. Ich habe ihn interviewt in Hamburg und wir haben über verschiedenste Themen gesprochen, zum Beispiel, wie Daniel selbst sein Geld anlegt. Das ist in Einzelaktien, in Einzeltitel. Er hat mir verraten, welche das sind, wie viel Zeit er investiert, um einzelne Aktien zu analysieren und welche Kennzahlen er herannimmt. Wir haben über P2P gesprochen und wie Daniel seine Finanzen organisiert. Ich hoffe, dieser Podcast trifft deinen Geschmack und jetzt viel Spaß beim Interview. Du hast zwei Podcasts, einen Blog zum Thema Finanzen, bist einer der ersten Finanzblogs, unter anderem einer der ersten Finanzblogs zusammen mit Tim und Albert gewesen. Ja, stell dich doch mal kurz vor.
Ja, die sind sogar noch länger am Start. Also ich glaube, Albert ist ein Jahr früher losgestartet und Tim ist ja schon seit 2009, glaube ich.
Genau.
Genau, also ich betreibe den Finanzrocker-Blog, den Finanzrocker-Podcast und der Finanzvisier rockt jetzt seit über 4 Jahren. Mhm. Und das ist ein sehr erfolgreiches Format. Ich habe angefangen mit 30 Hörern und bin mittlerweile jetzt mit meinem Podcast bei ca. 130.000 Downloads im Monat. Und bei der Finanzvisier rockt sind wir, glaube ich, bei 140.000, 150.000 mittlerweile. Und der Blog, der hängt jetzt so ein bisschen hinterher. Da bin ich jetzt bei 40.000. Das ist dann nicht so mein Steckenpferd mehr, sondern das geht eher in Richtung Podcast. Und das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß nach wie
vor. Okay, das heißt, du machst jetzt ein bisschen weniger Blog, mehr Podcast.
Genau.
Okay, verstehe. Ja, cool. Also insgesamt, was ist so deine Anlagestrategie? Was vermittelst du in den einzelnen Medien, die du bespielst?
Also das sind ganz unterschiedliche Themen. Ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte nicht nur das Thema Finanzen haben, sondern auch immer über den Tellerrand gucken. Mhm. Also ich habe das Thema Finanzen, Aktien, ETFs, ist klar, P2P-Kredite, aber darüber hinaus eben auch Humankapital, weil mir das persönlich sehr, sehr wichtig ist, weil ich auch bei einer Hochschule arbeite und mit dem Thema dann praktisch tagtäglich auch zu tun habe. Aber dann eben auch so Themen wie digitale Nomaden, Reisen, digitale
Fintech, bist du ziemlich viel unterwegs?
Fintech, digitales Unternehmertum, Online-Unternehmertum und Fintech war am Anfang ganz viel, hat sich mittlerweile abgeschwächt. Also ich bin ja so ein Typ, der sehr viel ausprobiert und das habe ich am Anfang auch gemacht. Okay. Aber das Thema war irgendwann ausgereizt und ich habe eben gemerkt, das interessiert nur die wenigsten. Mhm. Und deswegen habe ich dann andere Prioritäten gesetzt und das war eine gute Entscheidung.
Ja, und du testest auch gerne Finanzprodukte. Genau. Also wie viele Bankkonten hast du? Das ist auch so ein Running Joke auf deinem Podcast.
Ja, bei Albert ist es so ein Running Joke, weil er immer sagt, ich habe für jeden Tag im Monat ein eigenes Konto. Stimmt aber nicht, sondern ich habe tatsächlich 3 Girokonten und dann 3 Depots, glaube ich, paar Tagesgeldkonten. Also das ist überschaubar, aber wenn man das jetzt alles zusammenzählt, dann noch mit den ganzen P2P-Plattformen und alles, was dazugehört, dann bin ich schon bei über 20 Paper-Konten dann auch noch dazu gerechnet. Okay. Das ist schon eine große Anzahl, aber da hilft es mir zum Beispiel, dass ich da auch mit einer Kontenmanagement-Software arbeite, wo ich dann immer einen tagesaktuellen Kurs dann auch habe.
Okay. Und, das heißt, wie organisierst du konkret deine Finanzen? Also wir bei Finanzos machen ja häufig, also wir haben ja gezeigt, dass wir so ein Zweikontenmodell haben, wo du von dem einen Konto das Gehalt erhältst und dann auf dein Depot überweist und dort wird dann automatisch investiert. Dann sind wir bei 2 Konten. Wie kommt man jetzt, also wie ist dein Kontensystem? Warum hast du so viele Konten und wie hast du so deine Vermögensbildung organisiert?
Nein, das hat sich entwickelt. Also ich habe angefangen mit einem ganz normalen Konto. Das war das Gehaltskonto. Ja. Und da habe ich eben gemerkt, ich gebe immer sehr viel Geld aus und am Ende bleibt wenig übrig. Und deswegen habe ich dann gesagt, ich versuche am Anfang des Monats das Geld wegzuüberweisen, dass ich es eben nicht mehr ausgeben kann.
Sehr richtig.
Und das war der erste Schritt. Das heißt, die Sparpläne wurden gleich am 1. des Monats ausgeführt.
Ja. Und dann ETF-Sparpläne oder?
ETF-Sparpläne, genau. Also damit habe ich angefangen vor über 5 Jahren und der Sparplan oder die beiden Sparpläne laufen nach wie vor noch. Und dann habe ich gesagt, ich würde ganz gern auch noch ein Konsumkonto haben. Das heißt, für Sachen im Alltag, wenn ich jetzt ins Kino gehe oder
das Rockkonzert.
Das Rockkonzert, das nutze ich dann über ein Konsumkonto. Mhm. Das heißt, da geht das Geld dann am Anfang des Monats auch rauf. Mhm. Und da habe ich dann einen Verfügungsrahmen und kann dann entscheiden, putter ich da noch was dahinter, kommt noch ein Konzert oder was auch immer. Okay. Und was am Ende des Monats auf dem Gehaltskonto übrig bleibt, das investiere ich dann auch in Aktien.
Okay, das heißt, wie splittest du? Also hast du jetzt, sagen wir mal, keine Ahnung, 1.000 Euro und machst, wie teilst du das prozentual auf? Also die Hälfte geht aufs Sparbuch, die andere Hälfte aufs Konsum oder wie teilst du das genau auf?
Das kommt ungefähr hin. Also ich glaube, ich habe 75% geht jetzt in Tagesgeldrücklage, in ETFs und ich glaube Reisekonto noch. Mhm. Und dann habe ich 25% ungefähr dann nochmal für Konsum und Sonstiges. Okay. Aber ich habe ja eben noch ein Finanzrocker-Konto. Das ist ein separates Girokonto. Ah, ja. Und da mache ich tatsächlich nur die ganzen Finanzrocker-Sachen. Und auch da kann ich dann nochmal sparen.
Das sind so seine Gewerbeeinnahmen, genau. Solche Dinge.
Das wollte ich eben von Anfang an trennen, weil sonst kommt man da ganz schnell Sinn. Durcheinander.
Genau. Klar, okay. Gut, also einfach nur, um es mal zusammenzufassen, so vielleicht als Tipp so an unsere Zuschauer, was würdest du quasi deinen Lesern bzw. unseren Zuschauern raten, wie man das Ganze am besten strukturiert?
Naja, also bei mir war am Anfang das Geldbewusstsein nicht so wirklich vorhanden. Das habe ich ja eben schon gesagt. Also
genau,
das Geld war nicht mehr da.
Genau,
da hast
du ein ganzes Buch drüber geschrieben. Ja.
Genau, das auch. Mhm. Und dann habe ich eben gesagt, was kann ich machen, damit es besser wird? Mhm. Und das ist tatsächlich dann das Geld sofort wegnehmen.
Zum Automatisieren
und damit ich eben nicht die Möglichkeit habe, daran zu gehen. Mhm. Das hat mir enorm geholfen, über die Jahre ein Geldbewusstsein zu entwickeln, wo ich dann tatsächlich am Ende des Monats auch immer mehr Geld zur Verfügung hatte. Mhm. Das war ein Prozess, der hat sich über die Jahre entwickelt, aber war dann auch sehr erfolgreich für mich persönlich. Ich merke das jetzt zum Beispiel, wenn ich auf Reisen bin, da achte ich viel mehr auf die Kosten und da bleibt immer noch was übrig.
Okay, was heißt, du achtest auf die Kosten? Also das Kosten, was du an die Bank abgibst oder Kosten im Sinne von, was du so ausgibst?
Was ich ausgebe, genau. Okay. Auch bei Reisen. Also wenn ich jetzt verreise, dann buche ich mir jetzt keinen Pauschalreisen mehr, wie ich es vorher gemacht habe, sondern ich buche einzeln und spare damit enorm viel Geld.
Mhm. Okay. Aber du bist jetzt noch kein digitaler Nomade, weil das Thema treibt dich ja schon seit fast Gründung deines Podcasts um, aber du bist jetzt noch nicht, du reist regelmäßig nach Thailand, um von dort zu arbeiten, hast du dort auch dein Buch geschrieben, worüber wir gleich sprechen werden. Ja. Aber du bist noch kein digitaler Nomade, der vollständig um die Welt reist und digital quasi arbeitet.
Nein, also ich lasse mich da inspirieren. Ich kenne auch ganz viele Leute, die jetzt von Thailand aus arbeiten. Das sind dann wirkliche digitale Nomaden. Aber generell war das für mich ein Testballon, ein Buch in Thailand zu schreiben. Ich war 4 Wochen da, habe unbezahlten Urlaub genommen, einfach um das mal zu testen. Ich fand es super, aber ich glaube, ich bin nicht so der Typ, um langfristig wirklich außerhalb von Deutschland zu sein. Kann sich natürlich jetzt noch ändern in den nächsten Jahren, aber generell bin ich in Lübeck, in Norddeutschland zu Hause und fühle mich da auch pudelwohl. Und ich bin ja vorher im Leben rumgereist, bin in Berlin aufgewachsen, habe in Tübingen studiert, habe in Mannheim gearbeitet, aber wollte dann immer wieder zurück.
In den Norden?
Genau, immer zurück in den Norden. Und jetzt lebe ich mittlerweile seit sechs Jahren wieder in Lübeck und will da eigentlich auch nicht so unbedingt weg.
Weil außer dem Thema Finanzen haben deine Podcast-Gäste eigentlich immer eine Sache sehr häufig gemeinsam, dass sie meistens nicht in Deutschland wohnen oder viel im Ausland unterwegs sind und auch viel reisen.
Genau. Ja, das ist ein wichtiger Punkt.
Siehst du die irgendwie so an oder?
Nein, aber gerade so das Thema Reisen, die Beschäftigung mit anderen Kulturen, der Blick über den Tellerrand, der führt dann eben auch zu der persönlichen Entwicklung. Mhm. Und das haben tatsächlich viele meiner Podcast-Gäste gemein. Und die können auch unheimlich viel erzählen und haben sich durch diese Reisen eben auch enorm entwickelt. Mhm. Und das ist so eine Geschichte, die immer wiederkehrt. Und wenn man relativ wenig über den Tellerrand guckt und auch jetzt keine fernen Länder bereist, dann fehlt ja irgendwie auch ein Blickwinkel. Mhm. Und dieser Blickwinkel, der gibt mir persönlich auch enorm viel. Und deswegen berichte ich viel darüber und reise auch gerne.
Und lädst viele Leute ein, die selbst viel reisen.
Ja. Genau, okay.
Ja. Gut, jetzt haben wir über dein Finanzen organisieren gesprochen. Mhm. Du hast nur noch eine Software, aber müssen vielleicht jetzt nicht unbedingt drauf eingehen. Was mich interessiert, ist investieren. Wie investiert der Finanzrocker? Da haben wir ja nicht dieselbe Philosophie. Du hast zwar schon ETFs angeschnitten und P2P, beides Dinge, wo ich selbst investiert bin, aber du hast noch eine Asset-Klasse oder beziehungsweise einen Bereich, der bei dir auch eine wichtige Rolle spielt.
Genau, Einzelaktien, das ist der größte Bereich mit Abstand. Also meine Asset Allocation sieht so aus, dass ich knapp über 60% Einzelaktien habe, 10% ETFs. Mhm. Ich habe ein bisschen Gold.
Ja.
Anleihen habe ich durch eine private Rentenversicherung, die ich mir habe andrehen lassen.
Anleihen über eine private Rentenversicherung. Okay, also diese Versicherung investiert in Anleihen.
Ein Anleihenfonds, genau.
Mhm, interessant.
Läuft erstaunlicherweise sehr gut.
Okay.
Hätte ich nicht gedacht, aber die initialen Kosten waren enorm hoch. Also das waren, glaube ich, 2.500 Euro und die jährlichen Kosten dann noch dazu. Würde ich jetzt nicht empfehlen. Und dann habe ich eben noch eine Tagesgeldrücklage. Mhm. Die versuche ich immer größer werden zu lassen.
Den Notgroschen.
Einfach, dass ich flexibler bin, dass ich freie Entscheidungen treffen kann. Und das hilft mir persönlich enorm dabei, dann eben auch Entscheidungen zu treffen, wenn ich weiß, ich habe so eine Rücklage im Hintergrund. Mhm. Und dann habe ich so zwischen 5% und 10% schwankt das immer ein P2P-Anteil mit neuen Plattformen. Und ja, das ist so die Asset Allocation, die ich habe.
Okay, ziemlich vollständig. Das klingt so, als würdest du alles ein bisschen antesten, überall mal reininvestieren. Wobei, sprechen wir mal über den größten Block, du investierst in Einzelaktien. Ja. Wie setzt sich das aus zusammen? Was sind so deine Positionen? Welche Werte kaufst du da?
Also ich habe mittlerweile, ich glaube, 45 oder 46 Einzelaktien. Okay. Also das ist eine enorme Anzahl. Und von den Ländern her, der Großteil ist in den USA. Okay. Dann habe ich ein paar europäische Werte, einige deutsche Werte, ein paar chinesische Werte. Und dann kommen eben noch diese ETFs dazu. Mhm. Und aufgeteilt habe ich das tatsächlich nach Branchen, nicht nach Ländern. Also ich habe eine starke Branchendiversifikation.
Okay.
Und die versuche ich auch immer zu rebalancen. Mhm. Und die habe ich seitdem nur minimal geändert, seitdem ich das dann eingestellt habe. Dann
welche Branchen sind das so? Also in welche Branchen investierst du so?
Also der größte Batzen ist natürlich Konsumgüterindustrie.
Da FMCG, Fast Moving Consumer Goods, so Procter & Gamble, Nestle oder welche sind da so?
Die beiden Leute? Nicht, aber Unilever zum Beispiel. Okay. Und da gehören dann eben auch noch Medienunternehmen dann dazu, wie Walt Disney zum Beispiel. Okay. Chemie Pharma ist ein großer Bereich.
Okay.
Und die anderen Bereiche sind dann ein ganzes Stück kleiner, aber ich habe also ganz viele Branchen abgedeckt und versuche das auch möglichst dann immer zu halten. Also gerade Chemie Pharma ist bei mir enorm groß und in den letzten Jahren liefen Werte wie BASF oder Covestro jetzt nicht so toll und das hat natürlich dann enormen Einfluss dann auch auf den Chemie Pharma Anteil.
Okay, verstehe.
Das ist dann auch schwierig.
Okay, verstehe. Du kennst ja unseren Kanal, du weißt, dass wir sehr passiv orientiert sind, sehr ETF. Von daher wissen unsere Zuschauer vielleicht jetzt nicht ganz, oder ja, was sicherlich mal interessant wäre zu wissen, wie gehst du denn vor, wenn du eine Aktie aussuchst? Also jetzt nehmen wir mal das Beispiel Walt Disney, hast du gesagt. Wie bist du da vorgegangen, so das erste Mal, wenn du es gehört hast, vermutlich war das schon in deiner Kindheit, aber das erste Mal, wo du es mit deiner Aktionärsbrille gesehen hast, wie bist du da vorgegangen? So Schritt für Schritt, was sind so die Kennzahlen, die du dir anschaust und ab wann hast du dann gesagt, ich lege Geld, ich investiere.
Also bei mir hat es ja angefangen, dass ich durch die Bankberatung eben viel Geld verloren habe. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich nehme es jetzt in die eigenen Hände und habe dann mal versucht, die ersten Aktien zu kaufen.
Ja.
Und das war völlig so nach Bauchgefühl. Mhm. Und das waren dann deutsche Unternehmen, alle aus dem DAX. Nur, ich habe nur wenige Anteile gekauft. Und das waren dann natürlich so Fehler, Anfängerfehler, die ich da gemacht habe. Aber trotzdem, da habe ich dann schon ein paar Sachen mitgenommen. Also zum Beispiel, dass ich mir die Branche angucke, dass ich mir die Entwicklung angucke, dass ich mir das Unternehmen und die Unternehmensgeschichte und die Zukunft auch nochmal so ein bisschen anschaue. Und dann hatte ich den ersten Glückskauf sozusagen, das war Adidas damals, die habe ich für 50 Euro gekauft und die sind innerhalb von anderthalb Jahren, haben sie sich mehr als verdreifacht. Da habe ich sie leider verkauft.
Sind sie jetzt bei 150?
Nee, mittlerweile sind die bei über, bei fast 300 sind die mittlerweile.
Oh, okay. Und die hast du verkauft?
Die habe ich verkauft, genau.
Okay.
Und das sind halt Fehler, durch die man lernt und mittlerweile versuche ich wirklich auch auf die Kennzahlen zu achten, aber nicht Kennzahlen wie Dividendenrendite oder KGV, die sagen alleine nicht so viel aus, sondern das sind tatsächlich so Sachen wie Umsatzstabilität, Gewinnstabilität, wie entwickelt sich das über die Jahre und da gucke ich dann drauf und auch die Beständigkeit der Dividendenzahlungen spielt dann eine Rolle, weil ich eben versuche, ein Cashflow-orientiertes Depot aufzubauen, das heißt, dass die Dividenden jedes Jahr ansteigen und dass ich irgendwann die Möglichkeit habe, meine Rente über die Dividenden dann aufzupimpen. Das ist mein Ziel. Und die P2P-Kredite tragen dann eben auch nochmal dazu bei.
Kommen wir gleich dazu vielleicht. Nein, was mich nur noch interessieren würde, ist, du hast ja jetzt einige Soft-Facts angesprochen und dann bist du auf die Zahlen, so Umsatzstabilität und solche Dinge.
Ja.
Kann man ja so oder so interpretieren. Also zum Beispiel bei eher konservativen Branchen, wie zum Beispiel jetzt Infrastruktur oder so, ist es super wichtig, dass du einen flachen Umsatz hast. Also vor allem wichtig ist, dass du keine Einbrüche hast.
Ja.
Bei anderen Aktien, zum Beispiel eher so technologiegetrieben, ist es nicht schlimm, wenn du mal einen Einbruch hast, solange du danach schöne große Wachstumsraten hast. Mhm. Worauf achtest du da konkret? Also ja.
Also ich gucke da nicht auf die Kursverläufe, falls du das meinst. Und, also generell habe ich ja auch Aktien im Depot gehabt, zum Beispiel Walt Disney. Ne? Die habe ich gekauft und die haben sich überhaupt nicht entwickelt. Okay. Ich glaube, über 1-2 Jahre. Ja. Und ich habe dann aber immer nachgekauft, weil ich der Meinung war, Walt Disney hat so viel Potenzial, auch durch diesen Kauf von Lucasfilm und auch
Star Wars.
Star Wars, Marvel kam ja dann eben auch noch dazu und das Potenzial ist enorm. Mhm. Und ich habe immer wieder weiter investiert, weil ich auch davon überzeugt war, dass die Wachstumsstory weitergeht. Mhm. Zwar abgesehen von den Kennzahlen.
Ja.
Und dann hat sich das irgendwann entwickelt, dann kam eben diese Streaming-Geschichte mit Disney und dann ist der Kurs nach oben geschossen und ich habe einen enormen Gewinn dadurch dann auch gehabt. Starbucks ist so ein anderes Beispiel, hat sich über Jahre überhaupt nicht entwickelt und dann kam der Startschuss und ging dann auch nach oben.
Auch und da bist du auch investiert?
Genau.
Okay.
Genau, da bin ich, ich glaube, bei 50 Euro oder knapp unter 50 Euro rein. Mittlerweile ist es auch bei fast 90 Euro und hat sich enorm entwickelt. Ist dann mittlerweile auch eine der größten Positionen in meinem Portfolio. Und auch da neben den Kennzahlen der Wachstumsstory sind dann eben solche Geschichten wie die Aufstellung des Unternehmens, wie entwickeln die sich. Wenn ich auf Reisen bin, wo gehe ich dann hin? Zu Starbucks, weil Starbucks jetzt zum Beispiel in Asien deutlich günstiger ist als in Deutschland.
Hast du da nicht Angst, so eine Home-Bias-Brille aufzuhaben, so nach dem Motto, ich konsumiere das, deswegen muss das gut sein?
Ne, ich gehe in Deutschland, gehe ich nicht zu Starbucks.
Okay.
Da ist mir das zu teuer, also da spare ich mir das Geld lieber. Aber generell, du siehst halt auch, durch diese Franchise-Brille. Mhm. Du gehst jetzt zum Beispiel in Singapur in Starbucks und dann hast du überall die Fanartikel und die werden enorm stark auch gekauft. Mhm. Und das ist ja auch eine Wachstumsstory. Mhm. Und das musst du dann eben auch bedenken. Aber wenn du dann nie in einem Starbucks warst, kannst du das natürlich auch gar nicht beurteilen. Mhm.
Das heißt, du sagst, man muss sich mit dem Unternehmen auseinandersetzen. Ja. Wie sieht das denn jetzt zum Beispiel, du hast gesagt, du bist BASF investiert. Wie setzt du dich damit BASF auseinander? Also du kannst jetzt nicht in eine BASF-Filiale gehen und einfach mal, keine Ahnung, was haben die, Aspirin?
Nee, das ist Bayer. Nee, das ist Bayer.
Okay, aber ja, keine Ahnung, wie testest du solche, also ich meine so Consumer Goods, okay, verständlich, aber zum Beispiel, oder ein Finanzdienstleister, wie machst du das dann? Also diesen Echtheitstest oder den Kundentest?
Also BASF ist schwer, da orientiere ich mich tatsächlich dann auch am Wachstum, wie sind sie aufgebaut, wie sind die Zukunftsaussichten und selbst das ist dann keine Garantie, dass der Kurs nach oben geht. BASF ist zum Beispiel jetzt in den letzten 1,5 Jahren, hat sich fast halbiert, aber trotzdem bin ich von dem Unternehmen nach wie vor überzeugt und die sind ja auch in China unheimlich aktiv und da ist es ja noch gar nicht zum Tragen gekommen, dass die Entwicklung jetzt so nach oben schießt, hängt mit dem Handelsstreit zusammen. Aber wenn wir jetzt so ein IT-Unternehmen oder einen Zahlungsdienstleister nehmen, ich bin seit 4 Jahren PayPal-Aktionär, habe bei 25 Euro angefangen, einfach weil ich von PayPal von Anfang an überzeugt war. Also ich bin jetzt seit...
Was hat dich überzeugt? Also das eigene Nutzerverhalten?
Genau, das eigene Nutzerverhalten, die Usability und auch die Nachfrage. Die hat sich ja immer weiter dann entwickelt. Ich glaube, ich habe damals, als ich bei eBay angefangen habe, ging es mit PayPal los, dass ich darüber Zahlungen abgewickelt habe und habe es dann enorm viel auch im Onlinehandel dann genutzt. Und man sieht ja eben auch an den Kosten, die ich jetzt habe, wenn ich jetzt Geld empfange, dass es sehr profitabel ist. Und deswegen habe ich gesagt, ich investiere da immer weiter. Jetzt hat sich der Kurs, ist jetzt mittlerweile bei 100 Euro. Also hat sich da
verkauft. Hast du zu?
25, aber ich habe nochmal nachgekauft. Das heißt, es ist ein bisschen höher, der Einstiegspreis. Aber da sieht man eben schon, das ist ein Unternehmen mit einer intakten Wachstumsstory, mit einer großen Zukunft. Die investieren ja auch in Unternehmen wie zum Beispiel Raisin, also Weltsparen, und sind da dann auch nochmal aktiv. Und solche Sachen beeinflussen dann auch meine Entscheidung. Also PayPal ist jetzt auch so ein Wert, der nicht unbedingt in mein Depot passt, weil sie keine Dividende ausschütten.
Ja.
Aber trotzdem bin ich davon überzeugt. Ähnlich wie Facebook zum Beispiel auch. Es sind auch keine Dividende, aber die Wachstumsstory ist intakt. Die verdienen enorm viel Geld. Mhm. Auch wenn die Nutzerzahlen jetzt hier in Deutschland zum Beispiel ein bisschen runtergehen.
Rückläufig sind.
Ja. Mhm. Aber in anderen Ländern geht es natürlich dann trotzdem ordentlich nach oben.
Kann man das so sagen, dass du viel nach Bauchgefühl, also wenn ich jetzt so mit dir spreche, habe ich so das Gefühl, du gehst viel nach Bauchgefühl, so mit welcher Marke, mit welchem Unternehmen du dich wohlfühlst, also so ein bisschen so, wie so gewisse Value-Investoren sagen, kaufe das, was du selbst konsumierst, oder?
Ja, hat einen Einfluss, aber wie gesagt, bei 45 Werten habe ich nicht zu jedem eine Beziehung. Und also ich habe zum Beispiel einen Wohnmobilhersteller und ich habe mit Wohnmobilen so überhaupt nichts am Hut, aber auch hier...
Wie bist du da rangekommen? Also...
Naja, über die Kennzahlen, also der Wert Thor Industries ist es, der hat sich mehr als halbiert, also der ist von 150 Euro auf 70 und dann noch weiter runter. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt mal auf Reisen bin mit einem Auto, dann durch Deutschland fahre, siehst du überall Wohnmobile und in anderen Ländern ist es ähnlich.
Okay.
Und die haben zum Beispiel Hümer gekauft, das ist der größte Hersteller von so Campingwagen in Deutschland. Mhm. Und das heißt, sie sind auch weltweit aufgestellt. Und da habe ich jetzt aber keine persönliche Bindung zu. Aber mein
Was du gesehen hast, ist schon, dass es viele Wägen von denen gibt. Also genau. Es ist auch wieder das ist auch wieder eine persönliche Erfahrung genau. Von dir.
Ja. Also das spielt schon eine Rolle, das kann ich auch gar nicht abstellen. Mhm. Aber trotzdem gucke ich mir die Kennzahlen an. Und gerade da sind die Kennzahlen trotzdem gut, auch wenn der Kurs nach unten gegangen ist. Mhm. Und da habe ich nach dem Bauchgefühl gesagt, ich investiere da. Und das war jetzt auch eine gewisse Leidenszeit über ein Jahr, weil die dann immer auch wieder zurückgekommen sind im Kurs. Aber dann habe ich gesagt, so, ich bin davon überzeugt, ich gehe jetzt da nochmal ein Stückchen weiter rein. Und da hat es gut geklappt, gibt jetzt andere Werte, wo es nicht geklappt hat, aber das gehört dazu.
Hat dein Bauchgefühl dich auch mal aufs Kreuz gelegt?
Ja, also okay. Nicht nur einmal.
Erzähl.
Ich hatte letztes Jahr, also 2018, hatte ich 4 Werte mit über -60%.
Pro Wert?
Pro Wert. Ja, und das waren Geschichten, da habe ich dann auch an mir selber gezweifelt.
Okay.
Auch das ist wieder eine Geschichte, die dann dazu kommt. Aber da habe ich mir gesagt, die Werte habe ich mir damals ja aus bestimmten Gründen ins Depot gelegt. Und das ist für mich jetzt kein Grund, die jetzt achtlos da rauszuschmeißen. Solange die Story dahinter dann auch intakt ist, solange die Kennzahlen nicht völlig schlecht sind. Und ja, mittlerweile ist das Minus wieder aufgeholt. 2019 liefen die Werte fast alle wieder sehr gut. Und das war dann halt eine temporäre Geschichte. Und da habe ich mich jetzt nicht beirren lassen und die nicht verkauft. Okay.
Hast du mal über das Thema Sunk-Cost-Bias überlegt? Also man hat ja so das Gefühl, wenn du in der Vergangenheit, oder es ist ja so einfach so die Theorie, dass wenn du in der Vergangenheit große Verluste gemacht hast, so zum Beispiel -60%, dass du dann das Ding nicht loslässt, bis du mal wieder auf Null bist und sagst, wenn es auf Null ist, dann lasse ich wieder los, statt zu sagen, okay, der Gaul ist tot, totgeritten, ich verkaufe jetzt, -60% ist okay und setze jetzt auf das nächste Rennpferd. Mhm. Hast du das, wie umgehst du so einen Bias, zu sagen, ich halte jetzt krampfhaft daran fest, statt zu sagen, ich setze jetzt auf das nächste?
Also dieser Bias ist vorhanden. Also immer, wenn ich ins Depot gucke und sehe, ja, -40%, -50% oder dann eben auch der komplette Wert, also -500 Euro, -1000 Euro, ja. Das ist schon hart und das tut wirklich weh, wenn du dann auf den Verkaufen-Button drückst. Nichtsdestotrotz, es gibt Aktien, wo ich davon nicht mehr überzeugt bin und die haue ich dann auch raus mit Verlust. Also ein bestes Beispiel war jetzt Hugo Boss vor einigen Wochen. Ja. Die habe ich jahrelang im Depot gehabt und die waren ordentlich im Plus. Und ich habe immer gedacht, die kommen aus diesem Tief wieder raus.
Ja.
Und dann wurde es immer schlechter.
Also die waren im Plus, also du hast damit Gewinn gemacht. Und von welchem Tief sprichst du jetzt?
Nee, ich habe die bei 56 Euro gekauft. Die sind bis auf über 90 Euro gestiegen, sind dann aber wieder auf 50 Euro gefallen. Und dann habe ich gesagt, ich verkaufe sie jetzt. Ich bin davon,
Mit Verlust,
okay. Genau. Und ich verkaufe sie jetzt und ich achte jetzt nicht mehr darauf. Und einen Tag später sind die um 15% gefallen, weil die Zahlen so schlecht waren.
Okay, lucky shot.
Lucky shot, ja. Aber okay. Auch das gehört dazu.
Ne? Ja, klar. Okay, interessant. Wie viel Zeit investierst du pro Aktie? Also von dem Moment, wo du dir sagst, ich schaue mir jetzt so eine Aktie an, ich gehe da rein. Welche Dokumente schaust du dir an? Jahresberichte, vielleicht das zuerst mal. Jahresberichte, Brokers-Analysen. Welche Papiere gibst du dir?
Also generell ist es ja so, ich muss mich mit der Geschichte und den Produkten des Unternehmens beschäftigen. Und das fängt damit an, dass ich mir beispielsweise, ich weiß, es ist Investmentpornografie, aber ich schaue mir Börsenzeitschriften an. Und ich lese jetzt nicht im Einzelnen, aber ich schaue sie mir an und nehme da Anregung. Und dann gehe ich eben auf die Seite und da gibt es ja in den Investor Relations ganz viele Präsentationen. Und die schaue ich mir dann an, um dieses Geschäftsmodell dahinter zu verstehen. Und dann gibt es natürlich auch so Werte, nehmen wir mal John Deere als Beispiel, ein Traktorhersteller, aber die machen ja nicht nur Traktoren oder so andere Geräte für die Getreidewirtschaft oder die Landwirtschaft, sondern die machen ja auch Rasenmäher. Also sie machen was für einen Straßenbau, da haben sie ein Unternehmen gekauft und sowas weißt du ja gar nicht, wenn du nur guckst, oh, da ist wieder ein John Deere-Trecker mit gelben Reifen. Ja. Da musst du dich dann mehr damit beschäftigen und dann kommen die Kennzahlen eben auch noch über diese Präsentation. Und dann schaue ich mir dann in Tools, wie jetzt beispielsweise den Aktienfinder, schaue ich mir die Kennzahlen an und danach überlege ich mir, macht es Sinn, das in mein Depot zu packen.
Okay, das bedeutet, solche Pflichtpublikationen wie zum Beispiel Quartalsberichte oder Jahresberichte liest du dir jetzt nicht im Detail durch, also ein bisschen die letzte Fußnote rein oder so.
Okay, verstehe. Das wäre auch viel zu viel Aufwand. Also ich versuche wirklich, den Aufwand bei den Aktien so gering wie möglich zu halten.
Aber wenn du 45, sagtest du? Wenn du 45 Aktien hast, ja, dann...
Ja. Aber trotzdem, also die Kennzahlen kannst du dir ja mittlerweile über Tools anschauen. Und das mache ich dann auch einmal im Monat, würde ich sagen. Und bei 45 Aktien ist es natürlich dann schon ein gewisser Aufwand.
Ja.
Aber ich gucke jetzt nicht täglich da rein. Ich gucke auch nicht täglich in mein Depot. Mhm. Da würde ich wahnsinnig werden. Ich habe es anfangs gemacht, dann habe ich ganz schlecht geschlafen. Mhm. Und da hatte ich dann noch ein ganz komisches Gefühl, wenn die Aktie mal um 10 Cent teilweise gefallen war. Mhm. Und wenn du dann 30, 40 Aktien hast, dann macht das ja schon ein bisschen was aus.
Weil irgendeine ist immer negativ. Also
genau. Und deswegen versuche ich das zu vermeiden. Und seitdem ich nicht mehr so häufig reingucke, schlafe ich auch besser.
Okay. Und wenn du jetzt auf eine Aktie setzt, meine ursprüngliche Frage, wie viel Zeit investierst du da, bis du sagst, okay, da setze ich jetzt ein Ticket drauf?
1-2 Stunden.
1-2 Stunden. Also du lernst ein Unternehmen kennen, schaust es dir 1-2 Stunden an und investierst dann Geld.
Ja, aber nicht 1-2 Stunden am Stück, sondern dann auch wieder über einen längeren Zeitraum. Also ich kaufe nicht
sofort die eine Stunde oder so.
Zum Beispiel. Also bei mir dauert es teilweise Monate, bis ich mir ein neues Unternehmen ins Depot lege.
Okay, das heißt 2 Stunden Arbeit kumulativ über 2 Monate gestreckt so.
So kann man es sagen, ja.
Genau. Okay, was ja schon relativ wenig Zeit ist, würde ich jetzt mal behaupten.
Genau.
Okay. Und dann, wie viel kostet das in der, ja, wie soll man das sagen, in der Pflege? Also sobald jetzt ein Wert in deinem Depot ist, du hast 45 Werte in deinem Depot, beschäftigst dich wie oft im Monat damit?
Also einmal mindestens, nämlich wenn ich den Monatsabschluss mache.
Ja.
Das heißt, ich lade dann meine Dividendenzahlungen in Portfolio Performance hoch.
Ja.
Und dann schaue ich mir eben auch die Performance dann an. Mhm. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich dann 2-3 Mal im Monat reinschaue, einfach um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was jetzt gerade gut läuft, was schlecht läuft. Mhm. Aber das war's.
Okay.
Mehr ist es nicht.
Und woher weißt du, ob es gut oder schlecht läuft?
Naja, ich kann mir die Performance ja anschauen von den Aktien.
Okay.
Und wenn der...
Benchmarkst du dich auch? Weil im Endeffekt, sagen wir mal, wenn du in einem wachsenden Markt bist, wie jetzt die letzten 10 Jahre, dann reicht es ja nicht nur, Geld zu verdienen, sondern idealerweise solltest du ja etwas mehr Geld verdienen als der Markt, sonst hättest du einfach den Markt kaufen können. Benchmarkst du dich da? Vergleichst du dich da?
Okay. Also ich habe einen direkten Vergleich zum MSCI World.
Okay.
Und zwar zu dem, den ich auch in meinem Depot liegen habe.
Okay, diese 10% ETF.
Genau. Mhm. Und da kann ich dann eben sehen, wie schneidet mein Aktienanteil mit dem MSCI World ab.
Okay.
Das passt auch so ungefähr von der Länderaufteilung. Aber grundsätzlich schaue ich da jetzt nicht ständig drauf und sage mir, ja, jetzt bist du mal schlechter als der MSCI World.
Natürlich, du bist ja kein Fondsmanager und wirst nicht dafür bestraft. Aber halt so, ist halt schon interessant zu wissen, weil ich meine, du kennst ja genauso gut wie ich. Es gibt Leute, die haben mal einen Lucky Shot an der Börse gemacht und laufen durch die Gegend und sagen, hey, ich bin der größte Investor aller Zeiten. Allerdings, ja, in einem steigenden Markt ist das jetzt auch nicht so, wie soll man sagen, keine große Leistung.
Ja. Nee, aber da bin ich auch gar nicht der Typ für. Also ich bin immer relativ nah am MSCI World dran und habe natürlich auch mehr Aufwand. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich habe keinen Bock mehr, mich diese 2 Stunden pro Aktie zu beschäftigen, dann würde ich halt einfach auch sagen, ich investiere in ETFs. Weil du hast deutlich weniger Aufwand, du bist noch breiter aufgestellt, es ist auch günstiger.
Ja. Kommt drauf an. Also ich meine, wenn du Aktien gekauft hast einmal, dann hast du ja keine laufenden Kosten. Bei einem großen ETF-Portfolio hast du das TER. Also ich meine, das Aktienhalten kann günstiger sein, je nachdem, wie viel du tradest.
Genau, aber du tradest ja, du kaufst ja nach und allein dadurch hast du halt schon einen Nachteil gegenüber Leuten, die einen ETF-Sparplan haben und auch einen kostenlosen ETF-Sparplan. Mhm. Aber du hast natürlich dann trotzdem die laufenden Kosten beim ETF. Aber dadurch, dass du immer wieder bei deinen Aktien nachkaufst, hast du immer wieder auch die Kaufgebühren an.
Okay, das heißt, das aktive Investieren ist zeitaufwendiger und teurer? Ja. Und warum machst du es?
Weil ich einfach Spaß auch daran habe. Mhm. Also ich hätte jetzt keine Lust, mich da mit den einzelnen ETFs ständig zu beschäftigen. Mhm. Das braucht man ja auch gar nicht.
Ja.
Aber so das Thema Wirtschaft, das habe ich immer gehasst. Das hat mich so überhaupt nicht interessiert. Okay. Aber irgendwann kam dann dieses Interesse. Und von diesem Interesse raus habe ich gesagt, mir macht Spaß, mich damit zu beschäftigen. Mir macht es Spaß, mich mit Unternehmen zu beschäftigen, mit Zukunftsaussichten, auch mit Kennzahlen. Mhm. Ich bin jetzt nicht der absolute Experte, würde ich auch niemals sagen. Mhm. Aber mir macht es einfach Spaß und die Performance, die stimmt. Mhm. Es gibt Jahre, wo ich besser bin als der MSCI World. Es gibt Jahre wie letztes Jahr, wo ich ein bisschen schlechter bin. Mhm. Aber es hält sich so die Waage. Und mir macht es einfach Spaß. Und ganz wichtig, ich will mir, wie schon gesagt, diesen Cashflow aufbauen. Und das ist noch ein weiterer Grund. Also
könntest du ja auch mit ausschüttenden ETFs,
könnte ich
die
auch
dividendenorientiert sind zum Beispiel.
Ja, aber da ist teilweise die Performance dann schlechter und die Ausschüttungsquote ist geringer.
Okay, verstehe. Du legst ja auch übrigens deine Zahlen offen. Also einmal am Ende des Jahres machst du immer einen Podcast, wo du mal einen Strich drunter ziehst und sagst, ich habe so performt, das waren meine Top, das war meine Flop und so.
Mit Screenshots auch, damit jeder sieht, dass ich mir das nicht ausdenke. Ja. Und ich habe letztes Jahr ja auch gesagt, also ich habe diese schlechten Aktien, ich habe gesagt, welche das sind. Und das sind natürlich auch Fehler und dazu muss ich auch stehen, weil nur durch diese Fehler kann ich mich auch weiterentwickeln.
Ja.
Und das ist für mich eigentlich dann auch ein gutes Zeichen, das öffentlich zu machen. Mhm. Einfach um dann auch zu sagen, so ist es, so lege ich an. Und man muss nicht unbedingt mit den konkreten Zahlen dann die offenlegen, aber so die Performance ist schon wichtig.
Okay, verstehe. Okay, Aktienteil haben wir darüber gesprochen. Warum hast du überhaupt noch ETFs? Also warum hast du diese 10% im ETF? Einfach nur Altlasten oder zum Vergleichen oder?
Nee, Altlasten sind es nicht. Also die performen ja auch sehr gut. Aber ich habe mir damals gesagt, 2014 habe ich den ersten Sparplan aufgesetzt. Also das waren zwei Sparpläne, einen auf den MSCI World, einen auf den Emerging Markets.
Ja.
Und die habe ich laufen lassen mit der Summe von 150 Euro.
Mhm.
Und zusammen. Und das habe ich seitdem nicht mehr geändert, weil ich einfach der Meinung bin, wenn ich auch über ETFs schreibe, muss ich auch selber wissen, wie sind meine Erfahrungen, Erfahrungen mit Sparplänen, auch mit den Kosten, mit der ETF-Auswahl. Und da das ja auch Themen von meinem Podcast, von meinem Blog sind, habe ich es einfach beibehalten.
Okay, verstehe. Dann fehlt uns jetzt noch eine Asset-Klasse, über die wir gesprochen haben, also die du angerissen hattest, die bekannten
P2P-Kredite.
Genau. Erzähl uns etwas über dein P2P-Portfolio. Wo bist du investiert? Warum bist du investiert? Wie siehst du das Thema Risiko? Wie viel Rendite machst du?
Also ich sage immer, der P2P-Anteil ist so der Heavy-Metal-Anteil in meinem Portfolio.
Okay.
Also es ist ein hohes Risiko. Ich merke es auch immer wieder.
Ja.
Ich mache das jetzt seit über 4 Jahren. Also ich habe vor 4 Jahren angefangen, in Auxmoney zu investieren, in Lendico. Und das waren beides die schlechtesten Plattformen und die schlechtesten Entscheidungen, die ich machen konnte. Aber das war mit relativ wenig Geld. Und darauf aufbauend habe ich dann im Baltikum angefangen mit Mintos, mit Via Invest, mit Bondora, mit Estate Guru. Und jetzt mittlerweile habe ich noch Crowdestor und Reinvest24.
6 Plattformen?
Nee, insgesamt habe ich 9, wenn du jetzt Bondora und Bondora Go & Grow noch dazu nimmst. Und da habe ich jetzt eben auch Entscheidungen getroffen, also zum Beispiel Auxmoney will ich nicht mehr besparen, Lendico ist mehr oder weniger pleite gegangen. Und bei den anderen, da gibt es dann Plattformen, wo ich dann immer wieder was reinstecke, zum Beispiel Mintos, weil man da sehr breit aufgestellt ist und weil ich da eben mit 10 Euro reingehen kann. Und das heißt, ich kann viel, viel breiter diversifizieren, als wenn ich 50 Euro oder gar 500 Euro, wie jetzt beim Crowdinvesting, dann da reinstecken muss. Und dadurch bin ich sehr breit aufgestellt über viele Plattformen, über viele Länder, über unterschiedliche Kreditarten. Also es gibt ja diese Unternehmenskredite, es gibt die normalen
Payday-Loans.
Aber es gibt ja mittlerweile
Immobilienkredite.
Genau, Immobilienkredite, also da gibt es eine ganze Menge. Und der Anteil beträgt, wie gesagt, 5-10%. Ist relativ gering. Ich will es auch nicht weiter erhöhen, weil das
von deinem Gesamtportfolio
5-10.
Okay. Ja. 10 ist schon sportlich.
Oder? Ja, es schwankt immer. Also eine fünfstellige Summe ist es und das ist jetzt also auch nicht wenig. Aber ich schaue mir das halt auch immer genau an und manchmal gibt es ja da so Warnsignale bei den Plattformen und dann reduziere ich da dann eben auch. Aber
was sind diese Warnsignale oder was worauf spielst du genau an?
Na, ein Warnsignal ist zum Beispiel, Bondora Go & Grow ist ja so das große Ding in den letzten Monaten gewesen. Es wird ja immer so vermarktet als Tagesgeld-Alternative, was aber völlig falsch ist, weil das Risiko dahinter extrem
hoch
ist.
Durchaus, haben wir auch ein Video zu gemacht, ein
warnendes. Genau, und ich bin ja auch bei Bondora Anleger und habe da in...
Also nicht Go & Grow, sondern die normale. Genau, normale Kredit.
Das normale. Aber da habe ich jetzt nicht so viel wie bei Bondora Go & Grow. Und da habe ich jetzt, glaube ich, 900 Kredite und über 300 sind verzögert oder ausgefallen. Und das sind Zahlen, die das sind Zahlen, die hast du gar nicht bei Bondora Go & Grow. Also das ist ja auch noch Tendenz steigend.
Du hast aber deutlich geringere Zinsen auch. Ne? Also wie viel verdienst du bei Bondora, also nicht Go & Grow?
Bei Bondora ist es mittlerweile bei 17%.
Und Go & Grow sind
6,75.
Ne? Das heißt weniger als die Hälfte.
Ja, aber ich habe bei 32% angefangen bei Bondora. Und da siehst du ja, wie das runtergeht. Und das hast du bei Bondora Go & Grow halt nicht. Und die Qualität der Kredite ist bei Bondora Go & Grow über die letzten 6 Monate gesunken. Also es sind wesentlich schlechtere Kredite dann da drin. Und da merkst du dann eben auch, man sollte da schon das Risiko minimieren. Das ist jetzt meine Meinung. Ich habe da jetzt auch viel Geld.
Wie machst du das? Wie minimierst du dein Risiko?
indem ich dann immer wieder Geld rausnehme, wenn ich merke, dass der Anteil immer größer wird.
Ach so, okay, also indem du dein, also quasi rebalanced, ja. indem du Geld rausnimmst, ja. wenn du in Anführungszeichen zu viel verdient hast.
Genau.
Okay. Ja. Was gibt es für andere Plattformen? Mintos, sagst du, bist du groß mit dabei? Oder
ist Mintos ist die zweitgrößte Plattform bei mir, genau. Also Bolloré ist die größte, dann kommt Mintos, da habe ich jetzt, glaube ich, 200.000 so um den Dreh.
Okay.
Und da bin ich auch sehr, sehr breit über ganz viele Länder, über Kreditarten dann aufgestellt. Es gibt die Buyback-Garantie, wobei da keiner weiß, ob die dann wirklich hält, wenn es dann mal zur Krise oder zum Crash kommt. Und ja, danach kommen dann die anderen.
Was ich bei dir schätze, ist, dass du auch immer auf das Risiko bei P2P hinweist.
Ja.
Also ich meine, das P2P, du hast ja eben schon gesagt, ist kein Tagesgeldkonto. Ja. Von daher einfach aufpassen und nicht sagen, ja, einfach alles drauf. Hast du denn die Verluste, die du bei Aux Money und Lendico gemacht hast, durch diese anderen Plattformen ausgeglichen? Also ist deine gesamte P2P-Erfahrung positiv?
Ja, auf jeden Fall, sonst hätte ich es auch gar nicht weitergemacht. Mhm. Also Lendico habe ich ein paar hundert Euro miese gemacht.
Ja.
Das ist überschaubar. Aux Money bin ich mittlerweile im Plus, aber nur minimal.
Ja.
Und gerade bei Aux Money ist es halt so, da wird mir eine ganz andere Rendite angezeigt, die viel höher ist als die eigentliche. Und da muss man dann auch selber nochmal gucken, wie hoch sind denn die Einnahmen, die ich dann tatsächlich habe. Und da darf man sich eben nicht so auf die Zahlen verlassen, die da angezeigt werden. War bei Lendico genauso. Mittlerweile zeigen die
Rendite. Du meinst, die Renditezahlen sind falsch?
Also nee, die sind nicht falsch, die werden nur anders berechnet.
Naja.
Okay. Also eine alternative Berechnung,
das,
kann man sagen.
Das stimmt. Ja. So bei, ich meine, ich kenne das ja auch aus dem Investmentfondsbereich. Freunde von mir arbeiten in der sogenannten Performance-Messung, wo quasi gemessen wird, also die Renditen oder die Performance von den Fonds berechnet wird und gezeigt wird, wie viel Performance die machen. Und da gibt es sehr, sehr viele kreativen Spielraum. Erstmal, wer ist meine Benchmark? Oder nehme ich die Zinsen, laufende Verzinsung, unterjährliche Verzinsung, monatliche Verzinsung? Also da gibt es mathematisch ziemlich viele Dinge, an denen man spielen kann.
Ja.
Und dann darauf zurück, wie berechnest du dann deine Zinsen? Also woher weißt du, was so der echte Zinssatz ist nach deinen Maßstäben und wie bügelst du das alles klar?
Das mache ich über Portfolio Performance.
Ja.
Also das heißt, jede
das ist so eine Software, ne?
Genau, das ist eine kostenlose Software, wo mein ganzes Vermögen abgebildet ist.
Ja.
Auch die Anteile, deswegen kann ich dir auch so genau sagen, wie hoch die einzelnen Anteile sind. Und da hat jede Plattform ein einzelnes Konto.
Ja.
Und da packe ich alle Zinsen, Entnahmen und Sonstiges rein und habe dadurch eine genaue, zeitgewichtete Rendite. Und die kann ich dann wiederum auch mit den Aktien und der Aktienperformance vergleichen und sehe dann eben auch, wie gut liefen jetzt die P2P-Kredite im Verhältnis zu den Aktien beispielsweise.
Okay, interessant. Weiteres Thema, wo du auch zumindest ein bisschen was drüber geschrieben hast, ist das Thema Crowdinvesting. Crowdinvesting ist ja, wie soll man das bezeichnen? Ich würde es jetzt ehrlich gesagt als die deutsche P2P-Variante bezeichnen, weil du ziemlich viele Crowdinvesting-Plattformen in Deutschland hast und es in Deutschland viele Investoren gibt, die da rein investieren. Sieht man weniger im Ausland, zumindest habe ich so das Gefühl. Im Ausland ist halt mehr so gerade im Baltikum das Thema P2P. Was ist Crowdinvesting? Jetzt mal anders als P2P, also abseits von P2P, was ja auch zum Crowdinvesting gehört. Was ist Crowdinvesting, so wie man das bei uns versteht? Hast du damit Erfahrungen und wenn ja, wie sind die?
Also zunächst mal, was ist Crowdinvesting? Also Crowdinvesting, da investierst du in bestimmte Projekte und die werden dann zum Teil von diesen Anlegergeldern finanziert. Zum Beispiel,
also gewerbliche Projekte.
Genau, also zum Beispiel ein Immobilienprojekt, da wird dann ein Wohnpark gebaut und da kannst du dich dann beteiligen, bekommst dann eine Rendite, die deutlich schlechter ist als bei den P2P-Krediten. Also die liegt dann so in der Regel zwischen 3 und 8% würde ich jetzt sagen.
Wenn man das jetzt im deutschen Anleger sagen würde, wäre der natürlich begeistert. 3 und 8% klingt natürlich schon...
Ja, aber du hast da eben auch andere Risiken als zum Beispiel bei den P2P-Krediten. Ich habe ja gesagt, du kannst teilweise bei Bondora kannst mit 1 Euro reingehen, bei Mintos mit 10 und dann geht es auch ein bisschen höher. Aber bei vielen Immobilien-Crowd-Investing-Plattformen, da fängt es bei 500 Euro an pro Projekt.
Ja.
So, und wenn ich jetzt diese 500 Euro investiere, da brauche ich natürlich jetzt erstmal eine große Anzahl an unterschiedlichen Projekten. Genau. Und ich kann da eben nicht gut diversifizieren. Das heißt, das Risiko ist deutlich höher. Mhm. Und ein weiteres Problem ist, es handelt sich häufig um Nachrangdarlehen. Mhm. Und da guckst du dann absolut in die Röhre, weil da bekommen alle anderen Projektpartner vor dir Geld. Und
an erster Stelle die Bank.
Genau. Und wenn am Ende irgendwas übrig bleibt, der Krümel, den kriegen dann die Anleger. Und deswegen ist das Risikorenditeprofil da in meinen Augen schlecht. Und also allein, wenn ich in diese Crowdinvesting-Projekte investiere, Da gibt es mittlerweile auch viele Ausfälle. Das ist nochmal ein Nachteil. Und ich habe da deutlich mehr Aufwand als bei den P2P-Krediten, wo ich über den Auto-Invest völlig automatisch investieren muss. Und ich habe mich da auch mit anderen Anlegern ausgetauscht, die über mehrere Jahre da viel Zeit auch reingesteckt haben. Und da liegt die Rendite am Ende über mehrere Jahre zwischen 0% und 3%.
Okay.
Und also zum Beispiel der Stefan Ehrlich von Kritische Anleger, mit dem habe ich mal eine Podiumsdiskussion mit Lars Robbel gehabt zum Thema Crowdinvesting und P2P. Und der hat eben gesagt, seine Rendite bei, ich glaube, 15, 20 Plattformen liegt bei 0% bis 3%. Und das bei den Zinsen und dem Aufwand lohnt sich für mich nicht. Und deswegen habe ich gesagt, ich investiere da nicht.
Okay. Also du hast schon viel rumexperimentiert. Also alles, wo man sein Geld reininvestieren kann, hast du mal angetestet.
Aber das
wir haben jetzt über deine Historie nicht gesprochen. Du hast ja in der Vergangenheit, also kann man das so sagen, wurde es von der Bank abgezogen in einer gewissen Weise?
Das kannst du so nicht sagen, weil das war meine eigene Schuld.
Ah, okay. Aber was ich damit sagen wollte, du hast Finanzprodukte gekauft, die super teuer waren,
genau,
wo du Geld verloren hast und die auch teilweise heute noch laufen. Du hast über die Rentenversicherung gesprochen.
Genau.
Okay. Und dein neuestes Projekt, es steht hier schon die ganze Zeit im Hintergrund, Soundtrack für Vermögenswerte, gibt es übrigens auch als Audiobuch, deswegen sieht das hier Buch das so unbenutzt aus, weil ich es mir als Audiobuch reingezogen habe. Hier schilderst du ja die Geschichte von einem Protagonisten, der genauso heißt wie ich, nämlich Thomas, und der sich quasi so alles falsch macht, was man falsch machen kann, was den Finanzbereich angeht, und dann so in verschiedene Asset-Themen reinkommt, also in Aktien investiert, in Immobilie, auch in Crowd-Investing, wenn ich mich nicht irre, P2P. Du hast einen Co-Autor, mit dem du das geschrieben hast, Ümit.
Das ist ein Podcast-Hörer von mir
übrigens. Auch ein Podcast-Hörer, okay. Was mich jetzt interessieren würde, da du ja auch eine gebrandmarkte Vergangenheit hast, ist dieses Buch deine Geschichte?
Nein, also ich habe ein erstes Buch geschrieben, nennt sich jetzt Rocke ich meine Finanzen selbst. Das ist tatsächlich meine genaue Geschichte mit dem Bankverkauf und Bankberatung, die dann fehlgeschlagen ist und wo ich viel Geld versenkt habe. Und darauf aufbauend haben wir aber gesagt, wir wollen die Geschichte mal so ein bisschen weiterentwickeln. Mhm. Und der Tom ist Gitarrist in einer Heavy-Metal-Band, die sehr erfolglos ist.
Okay.
Und er ist so der absolute Versager. Und auf dem Klassentreffen trifft er dann seine ganzen Mitschüler nach 10 Jahren wieder. Und alle haben irgendwas erreicht, nur er nicht. Und das nimmt er dann zum Anlass, um das mal zu hinterfragen und zu ändern. Und dann geht's eben tatsächlich darum, was kann er ändern? Wo sind die Hebel, wo er was ändern kann? Wo sind die Fallstricke, wo er nicht reinfallen darf?
Mhm.
Und das haben wir dann versucht, in so eine bunte Geschichte zu packen.
Mhm.
Und das ist eben ein finanzieller Bildungsroman. Also das ist kein normales Finanzsachbuch, wie wir es kennen, sondern das ist eine bunte Geschichte.
Das ist nicht so wie Komma oder der Finanzvisier, wo es halt wirklich darum geht, wie suche ich mir die richtigen ETFs raus?
Nein, also das wollten wir auch nicht machen. Wir wollten uns abheben, wir wollten was Eigenes schaffen. Und das ist eben dieses Buch geworden. Und natürlich sind da einige Einflüsse von mir mit drin, aber genauso auch von Ümit. Also Ümit hat da auch seine persönlichen Erfahrungen aus seiner Geschichte dann mit reingenommen. Und da merkt man dann eben auch, es ist individuell. Also ich habe jetzt häufig gehört, Tom wäre ja der Finanzrocker.
Yeah.
Ganz klar, aber das stimmt nicht.
Die Vermutung, dass es sich dabei um dich handelt, liegt ja nah. Auf dem Cover sieht man ja auch einen jungen Rocker mit einem Finanzrocker-T-Shirt.
Ja.
Und du hast ja einen Finanzrocker-Pulli. Aber okay, es ist nicht deine eigene Erfahrung, verstehe.
Also nicht nur meine eigene. Die kommen da immer mal
mit rein. Spielt mit rein.
Genau.
Okay. Und also als ich das Buch gelesen bzw. gehört habe, habe ich mir gedacht, oh, ganz schön wirre Asset Allocation. Der gute Tom investiert ja in alles rein. Ist das so, sagen wir mal, wie am Ende von dem Buch ist das so eine Idealvorstellung, wo du sagen würdest, wenn der Leser quasi sich selbst so ein Portfolio aufbaut, dann ist das was Gutes?
Nein, er investiert nicht in alle Sachen rein, also Crowdinvesting zum Beispiel nicht.
Okay.
Und ich glaube, das waren noch andere Sachen, die er dann nicht gemacht hat. Amazon FBA haben wir zum Beispiel drin. Ich glaube, das hat er dann auch nicht gemacht. Aber wir wollten es eben
vorstellen. Business als Anlage.
Genau. Ja, aber trotzdem, es geht ja auch um Humankapital. Mhm. Wie erweitere ich mein Humankapital? Wie lerne ich was, um einfach auch mein Einkommen zu erhöhen? Mhm. Und das sind so Sachen, die dann eben auch nochmal reinkommen. Und da spielen zum Beispiel meine Erfahrungen dann auch mit rein. Also ich arbeite ja im Marketing nach wie vor noch an der Hochschule und habe jetzt über 10 Jahre im Marketing gearbeitet. Das heißt, ich habe auch relativ wenig jetzt verdient im Vergleich jetzt zu Bankern, wie bei dir zum Beispiel. Da war es dann eben so, ich habe keine
Möglichkeit. Zusatzeinkommensquellen suchen.
Nee, oder? Ich habe keine Möglichkeit gesehen, das exorbitant zu steigern. Also ich hatte keine Möglichkeiten, das zu erhöhen. Und da hätte ich sonst was machen können. Und deswegen war es für mich jetzt tatsächlich ein enormes Glück zu sagen, ich mache jetzt einen Blog, ich mache einen Podcast Und dass daran oder daraus dann eben auch Sachen entstanden sind, mit denen ich jetzt Geld verdiene. Mhm. Aber da haben mir auch Kurse geholfen, das haben mir Bücher geholfen und auch der Austausch mit anderen Leuten, zum Beispiel meinen Podcast-Gästen. Ja. Um einfach über den Tellerrand zu gucken und dann zu schauen, vielleicht kann ich ja auch Sachen adaptieren, umsetzen, damit Geld verdienen. Mhm. Ja, und mittlerweile verdiene ich eben mit dem Finanzrocker-Kosmos mehr als mit meinem Angestelltenjob. Okay. Ich habe meinen Angestelltenjob um 50% reduziert. Ja. Und das sind alles Möglichkeiten, die mir meine Investitionen ins Humankapital ja, dabei geholfen haben.
Ne? Okay. Und was würdest du unseren Zuschauern jetzt raten, wenn die auch sagen, ich will auch in mein Humankapital investieren? Wie macht man das konkret? Also ist jetzt nicht über einen Broker, dass ich einfach Anteil an Humankapital kaufe?
Nee, sie investieren ja schon in ihr Humankapital, indem sie Finanzfluss gucken.
Okay,
ein guter Anfang. Ja, das ist ja tatsächlich so. Also damit geht's ja los, dass ich YouTube-Kanäle verfolge, dass ich mir so Wissen aneigne, dass ich Podcasts höre, Blogs lese. Aber darüber hinaus muss ich eben auch noch weitergehen. Und bei mir haben zum Beispiel Podcasts enorm geholfen oder auch Kurse. Das heißt zum Beispiel, wie mache ich einen Podcast? Ja. Da habe ich mir einen Kurs gekauft und habe dann die Sachen, die ich da gelernt habe, umgesetzt, habe angefangen mit dem Podcast. Und irgendwann wurde es dann zum Erfolg. Beim Blog genau dasselbe, aber dann eben auch noch andere Sachen, zum Beispiel, wie erziele ich ein passives Einkommen, zum Beispiel über Affiliate-Kurse oder Affiliate-Einnahmen, Provisionen. Und da habe ich auch Kurse gekauft. Und so habe ich sukzessive an mir selber gearbeitet. Und das hat mir tatsächlich nach 2 Jahren dann auch einen Job gebracht. Mhm. Also ich habe dann den Job gewechselt und den habe ich nur bekommen, weil ich den Finanzrocker-Blog hatte. Okay. Und so setzt sich das dann halt nach und nach über die Jahre gesehen dann fort. Okay. Das heißt, du lernst mehr, du entwickelst dich weiter, du bekommst eine bessere Position, einen neuen Job und entwickelst dich dann jetzt durch die nebenberufliche Selbstständigkeit auch noch weiter. Oder wie schreibe ich ein Buch? Wie bringe ich das dann bei Amazon raus? Und solche Sachen lernst du halt nur, indem du dich entweder austauschst oder indem du Kurse kaufst, Bücher liest.
Okay. Ja. Sehr gut. Ja, vielen Dank, Daniel.
Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen. Und wenn du auf iTunes bist, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da und einen Kommentar, denn das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen und für das Thema finanzielle Bildung zu begeistern. Wie immer findest du in den Shownotes und in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge alle wichtigen Verlinkungen. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.